Und da haben wir die ganzen Riegelhersteller verarscht. Und da haben wir dann eben in dem Design, in der CI von allen Riegelherstellern, die es so gibt, generell Kinderschokolade, Duplo und was es da alles gibt, immer Snickers, Milky Way, da haben wir immer genau in der CI und im Design unseren Riegel und dann so einen Spruch dazu gemacht. Ne? Also zum Beispiel Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und dann noch länger, dann nimmst du besser einen Cookie Blow Riegel.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.
Alright, wir jumpen direkt ein. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Pushfire Podcast. Heute, muss ich sagen, zum ersten Mal in der Geschichte meines kleinen Podcasts seit 2 Jahren wieder mit einem bekannten Gast, dem Marc, dessen Nachnamen ich immer noch nicht aussprechen kann, zumindest nicht fehlerfrei. Marc von den Sugar Daddies, grüß dich, schön, dass du da bist.
Ja. Danke dir, das macht überhaupt gar nichts. Du bist nicht der Erste. Ich habe selber ab und an mal Probleme, aber nach 2 Kölsch geht's dann wieder. Jolo für alle, die sich das immer gefragt haben. Also eigentlich ganz einfach, also auf Deutsch.
Ganz einfach. Ah, deswegen. Also das lässt sich auf jeden Fall noch engagieren und erlernen. Danke für dein Verständnis an der Stelle. Wir haben eine kleine Vorgeschichte, denn du, darf ich so sagen, du warst mein allererster Podcast-Gast, was ich immer noch toll finde und begrüßenswert finde, dass du dir nicht die Blöße gegeben hast, mitten in eurem absoluten Peak-Hype, dir auch die Zeit für mich damals als absoluten Podcast-Newbie zu nehmen. Dankeschön dafür, aber inzwischen sind ja auch 2 Jahre vergangen. Bei euch hat sich eine ganze Menge getan und ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich bei jemandem 2 Jahre später nochmal reinhöre und mal frage, was da so passiert ist in der Zwischenzeit, dann muss es der Marc sein. Insofern vielleicht nochmal so zum Kontext für die ganz wenigen da draußen, die euch noch nicht so kennen. Erzähl mal so ein bisschen was zu euch. Was macht ihr? Was ist sozusagen euer Produkt, euer Leistungsportfolio? Wie seid ihr da aktuell aufgestellt, um mal ein Gefühl zu bekommen?
Ja, gerne, gerne. Da gibt's bestimmt noch einige, die uns noch nicht kennen. Aber für alle, die Food interessiert sind, ja, da sollte es eigentlich nicht an denen vorbeigegangen sein, was so in den letzten 2, 3 Jahren passiert ist. Wir sind die Sugar Daddies. Ja, hört jetzt erstmal recht verboten an, aber eigentlich machen wir genau das, was der Name sagt. Wir waren damals alles männliche Gründer zu dem Zeitpunkt der Gründung und haben uns auf Süßspeisen konzentriert und hatten dann recht schnell 2 Brands für uns ausgemacht. Das ist zum einen Cookie Bros, also der Keksack zum Naschen. Zumindest war die Brand mal nur genau das. Also da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und Omochi, das ist so ein bisschen das Pendant. Also weg von der kalten Jahreszeit, wo man Keksack isst, hin zu der warmen Jahreszeit, wo man dann gerne Eis isst. Was bei uns ganz wichtig ist, innovative Produkte sollen sein. Zumindest mal für das Land Deutschland und Europa. Und deswegen haben wir uns da so Sachen ausgesucht, ja, die vielleicht auch nicht den Geschmack eines jeden da draußen treffen, aber von denen, die es feiern, die feiern es halt übelst. Und das war so ein bisschen unsere Marschroute. Und es gibt seit mittlerweile 2018, also wir feiern dieses Jahr 5 Jahre Sugar Daddies. Und ja, die Zeit wirklich rennt. Die Zeit rennt.
Man kann crazy.
Es ist verrückt einfach, wie schnell das alles geht. Und unseren ganz großen Durchbruch haben wir dann 2020 gehabt. Das war dann auch so die Zeit und um die Ecke, wo wir beide uns dann auch nochmal besprochen hatten und auch den Podcast zusammen hatten. Ja, das war dann dieser TikTok-Hype. Wir waren somit die erste Brand überhaupt, die in Deutschland TikTok für sich genutzt hat. Die meisten sind erst 2 bis 3 Jahre später auf den Zug mit aufgesprungen. Wir haben das Thema einfach geowned, haben das wirklich, also wir hatten viel Glück, aber haben es dann sehr gut zu Ende gespielt, ja. Um da mal so ein bisschen die Metapher zu ziehen, zum Fußball auch so ein bisschen. Wirklich, das war so ein ja, wir hatten so einen One-Shot, der ging einfach rein und alles, was danach kam, war einfach ultra harte Arbeit über Jahre hinweg und dann auch die strukturellen Nacharbeiten, die man dazu leisten hatte. Wir waren damals nur 7 Leute, wir sind mittlerweile 25, um das schon mal vorwegzunehmen. Das alles ist natürlich toll und cool, wie es gelaufen ist, aber es gab einige Hürden, die sich da bei uns, so einige Steine, die sich da bei uns in den Weg gestellt haben.
Ja. Im Zuge, also da müssen wir natürlich gleich überall drauf reingehen, weil das ist ja Gründerstory par excellence. Also erstmal muss man vorwegnehmen, ich glaube, ihr wart, du allem voran als CMO in deiner Rolle, in deiner Funktion, hast den absolut richtigen Torriecher gehabt, um beim Fußball-Metapher zu bleiben, richtig positioniert, die Flanke kam im richtigen Moment und du standest da. Ne? Also die Rede ist ja bei euch wirklich, kann man schon fast so sagen, ihr seid ja mehr oder weniger eine TikTok-Brand oder aus der TikTok-Bubble heraus im Early, in der Early Phase entstanden. Jetzt 2 Jahre später, kommen wir gleich auch nochmal drauf, ihr habt mehr Produkte, ihr seid größer geworden. Ein Katjes ist bei euch mit an Bord als Teilhaber. Hat sich ganz, ganz viel getan. Aber schauen wir mal vielleicht erstmal so, bevor wir tiefer in das Marketing-Thema auch reingehen, baue ich mal bei TikTok rein. Also du sagtest zwar, es ist durchgespielt, aber es ist ja mehr oder weniger niemals vorbei, das Game. Es geht ja immer in die Verlängerung, immer wieder wird sich was ändern. Wie spielt ihr das Game noch so für euch weiter nach diesem riesigen Hype? Weil er natürlich wahrscheinlich auch für euch selber sagt, ihr habt wahrscheinlich auch als Brand einen gewissen Anspruch, was das Thema TikTok angeht.
Ja, total. Und das ist auch genau der Punkt, kann man den Ansprüchen irgendwann noch gerecht werden, wenn dann eben die ganz großen Player auf den Markt kommen und die drücken. Von hinten, weil du musst dir so vorstellen, Masse bewegt Masse. Das ist überall anwendbar auf jeden Bereich deines Lebens. Und wenn man hinten die Kohle drückt, dann wird es ganz eng für die, die am anderen Ende der Nahrungskette sitzen. Das ist nun mal so, das haben wir auch gemerkt. Natürlich das erste Jahr, da haben wir ohne Ende organische Follower und Views abgeschröpft, wie man sich das nur vorstellen kann. Die beschissensten Videos gepostet und alle zack, 1 Million Views. Das, glaube ich, brauche ich keinem heute mehr erzählen, der ein bisschen Ahnung hat von der Materie. Das funktioniert so schon lange nicht mehr. Die ganz goldenen Zeiten auf TikTok sind schon um. Die Algorithmen sind immer noch auf. Aber man muss sich das natürlich so vorstellen, wo früher vielleicht 10 Leute oder 10 Brands auf der Plattform rumhingen und man sich mit denen die View-Zeiten auf der For You-Page teilt, da sind jetzt heute tausende Brands. Also jeder kleine Wursthändler hat ja mittlerweile einen TikTok-Account. Und der versucht sich da auch und der hat auch hier und da mal Glück und kommt dann auf die For You-Page. Und da ist natürlich ein ganz hart umkämpftes Pflaster, um da sich dann dieses Feld da zu teilen. Und das funktioniert natürlich heute nicht mehr ganz so einfach. Entweder macht man extrem gute Clips, aber auch da kann ich dir sagen, wir haben so geile Clips, wo ich drauf schwören könnte, boah, wir haben alles angewendet, was wir wissen, nach Playbook, par excellence. Da steht das, da ist das, das ist so und so aufgebaut, da ist ein Trigger mit drin, das muss viral gehen. Gerade bei neuen Produkten denkst du, das kann nicht anders laufen und dann wird es einfach ja ein Schrottvideo mit 5000 Views. Und dann machst du irgend so ein Video innerhalb von 10 Minuten in der Mittagspause, was einfach wirklich schlecht aufgenommen, schlechte Bildqualität, schlechte Ton, alles Schrott. Und dann 500.000 Views. Bleibt immer auch noch irgendwo eine Glaskugel, dieses TikTok-Game. Wo wir uns natürlich dann auch sehen mittlerweile ist, dass wir einfach immer noch günstig auch Ads schalten können. Auf TikTok ist der Ad-Spend einfach sehr gering im Vergleich zu anderen Plattformen.
Also für so ein Grundrauschen quasi dann, oder ist das wirklich dann auch für planbare Reach bei euch ein Thema?
Doch, das ist auch für planbare Reach. Das Grundrauschen ziehen wir natürlich über unsere organischen Follower. Wir sind mit Cookie Bros mittlerweile bei 550.000 Followern angekommen auf TikTok und da sind wirklich mehr als 90% organisch. Bei Omochis ähnlich, irgendwie so 230.000 oder so. Das ist ja schon sehr stark für Brands. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Thematiken, sondern es geht halt immer ums Food an sich irgendwo. Und irgendwann hast du vielleicht auch dein Steady State einfach erreicht von Leuten, die da dem Kram überhaupt folgen wollen. Das ist ja nicht wie ein Follower, wie ein Blogger, der so und so viele Follower aufbauen kann. Ja. Auch für uns spielt ja Deutschland gerade nur eine Rolle, weil wir nur in Deutschland sind. Das heißt, irgendwo von den 80 Millionen Leuten, die es überhaupt in Deutschland gibt, sind dann 20 Millionen auf TikTok. Und von denen haben wir dann schon 500.000, was ja schon echt nicht schlecht ist. Also dementsprechend muss man da auch irgendwo genügsam sein. Fakt ist aber auch, mit den Ads schaffen wir es dann eben über dieses Grundrauschen hinauszugehen. Wir haben keinen Online-Shop, das bedeutet, das sind bei uns immer noch reine Awareness-Kampagnen. Ja. Also für uns gibt es kein Click-to-Ray, irgendwie sowas, ne, wo du dann sehen kannst, ja okay, was bringt das jetzt im Online-Shop? Für uns sind das einfach nur Prognosen. Das muss schon exorbitant hoch ausfallen, dass sich da was im Handel bemerkbar macht. Also ich sage jetzt mal, wenn du die Abverkäufe auf einmal verdoppelst in einer Kampagne, dann kannst du natürlich sagen, okay, gut, wir haben nur TikTok gemacht zum Zeitpunkt X. Das muss da auch zurückzuführen sein. Aber in der Regel, wir sind ja auch mittlerweile in so welchen Gewässern angekommen, wo man eigentlich ganz gut wellenartig abschätzen kann, jetzt geht's mal hoch, jetzt geht's mal runter. Das muss nicht unbedingt was mit der Kampagne zu tun haben. Ja. Aber wir wollen natürlich unsere Reichweite, unsere Visibility immer weit oben halten. Das ist uns einfach wichtig. Wir wollen nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen bespielen wir es nach wie vor mit genauso viel, einfach Reichweiten, die wir da versuchen zu erreichen, wie vorher.
Ist das Thema Content Creator für euch noch ein Ding? Ich weiß, ihr habt eigene Content Creator, die, glaube ich, auch fest bei euch arbeiten, oder habe ich zumindest mal mitbekommen, aber arbeitet auch quasi mit externen oder mit den klassischen Influencern zusammen? Ist das für euch ein Ding?
Also, das ist total differenziert zu behandeln bei uns, genau das Thema, weil wir ja von Anfang an mit eben die Ersten da waren und demnach konnte man natürlich viel, viel lernen, während die anderen alle noch am Pennen waren. Und so haben wir dann, so wie du gesagt hast, unsere Inhouse-Content-Creator ausgebildet und die sind auch wirklich brutal gut. Einfach, da haben wir zwei, eine macht das auf Cookie Bros Seite, die andere auf Omochi Seite, was die da leisten, das ist unfassbar. Nur mal, um dir ein Beispiel zu geben, unsere Lives, Lisa und Lena, die kennt ja wohl jeder, die haben, weiß nicht, 14, 15 Millionen Follower und teilweise kommen die nicht über ihre 7000 Viewer oder Leute, die gleichzeitig im Live drin sind. Das knacken wir teilweise einfach. Also mit unseren 200.000 Followern auf Omochi Seite, da gehen wir in Live rein, halbe Stunde, haben 70, 80.000 Leute drin. Theoretisch könnten die Mädels sogar damit schon Kohle machen, weil du ja da auch über diese Likes und über diese ganzen Geschenke in den Lives Geld machen kannst. Wir sehen da aber immer von ab, sagen, bitte macht das nicht, ne, weil wir wollen das nicht als Unternehmen ausnutzen. Wir sind hier, um euch einfach zu belustigen, um euch auf unsere Produkte aufmerksam zu machen. Und das ist echt krass. Und wenn dann irgendwann mal so eine Live-Shopping-Funktion, so wie jetzt in China oder sowas, dann hier auch an den Start kommt und wir dann einen vernünftigen Online-Shop haben, dann sind wir ganz vorne mit dabei. Das funktioniert wirklich gut. Und natürlich sind Influencer auch ein Thema für uns nach wie vor. Aber auch hier nach wie vor, was haben wir jetzt mittlerweile an bezahlten Kollabos gemacht bis Stand heute? Ich glaube, wir haben 10 Influencer bisher bezahlt in den drei Jahren, wo wir da so hardcore am Start sind. Und davon waren allein 3 waren so Beteiligungen, weil wir mit denen Produkte gemacht haben und der Rest waren so Testings. Und jetzt fangen wir erst so ein bisschen damit an, gezielter auch mal hier und da einen Influencer zu bezahlen. Das sind dann aber eher so, weiß ich gar nicht, so nischenartige Sachen, wo wir Bock drauf haben. Ich weiß gar nicht, ob das kennst du zum Beispiel Robby Hunke? Nee, der macht so Fußball.
Wer ist das?
Ja, der hat so damals während der Corona-Zeit, hat er immer aus dem Fenster geguckt und dann die ganzen Leute, die ganzen Corona-Leute, also wenn die rum mit Maske und mit Bier und wie sie alle, der hat den immer wie so ein Fußballkommentator, hat er das Ganze dann
immer Werner.
Ja, total geil. Und der hat jetzt mittlerweile selber ein Twitch-Ding aufgebaut und dann probieren wir sowas halt mit so Leuten aus. Das sind nicht so klassische Influencer-Cooler. Oder zum Beispiel mit Senioren zocken, das ist so ein Altenheim. Das sind ja keine klassischen Influencer, sondern es sind Leute, die machen, so wie du sagst, Content-Creator, die dann eben für Geld für uns Content-Pieces erstellen. Das probieren wir jetzt so ein bisschen langsam aus, weil wir da Bock drauf haben, nicht weil wir es müssen. Die Leute, die Influencer auch gerade, wenn wir neue Produkte machen, die haben total Bock drauf, die Pakete von uns zu bekommen und einer der Ersten zu sein, die es auch posten dürfen, nach wie vor.
Ja. Okay, ich habe auch nicht ohne Grund nach den Content-Creatern gefragt. Ich meine, es bietet sich natürlich bei einer Social-Media-Plattform per se an. Ich habe da noch einen ganz konkreten Case, den wirst du 100 pro wissen, welchen ich meine. Aber du hast mir gerade was anderes zugeworfen, eine Brücke angeboten. Die muss ich nehmen, die Vorlage. Stichwort Webshop. Ich meine, du hast es eben selber gesagt, noch ist es kein Thema, aber ihr arbeitet schon dran. Habe ich das richtig verstanden? Magst du spoilern?
Es ist noch viel schlimmer. Wir hatten einen Webshop. Ohne jetzt zu viel Firmen interner verraten zu wollen, aber Fakt ist, im letzten Jahr hat sich viel verändert und das wissen wir alle, gerade für den Handel oder für die Leute, die eben mit Food zu tun haben im Handel, die wissen, dass es gab Preisanhebungen von Seiten der Produktion, Logistikkosten sind gestiegen, Elektrizität etc. pp. Und wir haben einen Online-Shop auch schon gehabt letztes Jahr und auch wirklich die ersten Verkaufszahlen phänomenal mit wenigen Postings von ein paar Influencern. Unbeworben hatten wir da auf einmal einen wahnsinnigen Traffic drauf. Unfassbar. Wirklich eine 5er Conversion Rate, was total geil ist für ein Food-Produkt, was TK ist einfach auch. Abo-Modell oder sonstiges. Und dann auch innerhalb von einem Tag mit so einem Posting mal eben fünfstellige Umsätze und so gefahren. Also alles war auf grün, ist ja alles geil aus, aber die Logistikkosten, die haben es da auf einmal so rasch verändert.
TK.
Quartal. Nee. Ne? Das hat keinen Sinn gemacht, einfach bei TK-Produkten. Also haben wir gesagt, pass auf, bringt ja nix. Was sollen wir da jetzt gegen null gehen, nur um Online-Shop aufzubauen? Lass das Thema nochmal parken. Also steht alles, kann auf Knopfdruck reaktiviert werden, aber nicht zu den jetzigen, ja, wie soll man sagen, Konditionen oder zu den, mit den jetzigen Händlern, die das anbieten eben. Ja, du brauchst ja immer einen Fulfillment-Dienst, der das eben für dich macht. Und das muss ich jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen reglementieren, korrigieren. Und dann können wir da auch wieder einsteigen. Plus natürlich auch, Jo, da noch die Sache, da brauchst du auch ein breiteres Produktsortiment vielleicht auch nochmal, wo wir jetzt ja auch schon dran sind, wo wir letztes Jahr nicht die Gelegenheit zu hatten, weil letztes Jahr war der Handel voll auf Warenverfügbarkeit. Die haben einfach gesagt, komm Leute, keine neuen Produkte, macht einfach, dass ihr die Ware zur Verfügung stellt, schwer genug. wenn Zucker, ja, Mehl und etc. einfach kurz vor ja, es gab es einfach fast gar nicht mehr. Und das haben wir alles auf dieses Jahr geschoben und geparkt. Und da hast du natürlich ein breiteres Produktspektrum. Und da kannst du natürlich auch ganz andere Sachen auch in einem Online-Shop machen, ne? Mit verschiedenen, ja, Paketen, die du schnüren kannst und.
Ja, auch da, ne, diese, was ist da in der Zwischenzeit alles passiert, diesen 2 Jahren? Wir haben gesagt, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, aber vor allen Dingen auch was in der Fülle der Themen und in der Herausforderung, gerade in eurer Branche, in der gesamten Industrie, natürlich auch viele andere Marktteilnehmer, die mal vom betroffen waren, ist ja der schiere Wahnsinn. Deswegen, ich hätte im Nachgang jetzt auch noch gefragt, warum habt ihr das noch nicht eher angegangen, das Thema, aber es erklärt sich damit jetzt schon von selber,
ja.
Weil ich sag mal, von außen betrachtet, ihr habt ja alle Puzzleteile, die man dafür braucht, ja zusammen, ne? Und ihr seid auch definitiv in der Lage, das locker jemand aufzustellen. Aber ich bin bei dir, das muss natürlich wirtschaftlich ein Thema sein. Ein Puzzleteil, was ich nochmal vielleicht hervorheben möchte, ist das Knossi-Teil. Du hast eben auch schon von Kollabos gesprochen. Ich glaube, das war eine davon. Ich kenne ja auch die Filmdudes, die waren auch schon mal bei mir im Podcast. Grüße gehen raus. Da gab es eine ganz, ganz coole Aktivierung. Und da sind wir jetzt, ich sag mal, weit raus aus der, ich sag mal, etwas nischigeren Zielgruppe oder vielleicht auch irgendwie besonderen Zielgruppe, sondern Knossi ist natürlich schon, ich sag mal, auch durch Kaufland und Co. heutzutage voll das Massenphänomen geworden. Wie war das so für euch, zusammen mit den Themen, die ihr vielleicht in der Vergangenheit über TikTok und Co. gemacht habt? Wie bewertest du den Case? Welche Themen haben sich daraus ergeben? Welche Learnings hat man sich vielleicht daraus mitgenommen? Das interessiert mich mal so ein bisschen, weil das einfach noch eine wahnsinnige Flughöhe natürlich mit sich gebracht hat.
Ja, also der ganze Case war eigentlich zum damaligen Zeitpunkt etwas zu groß für uns. Das kann, okay, ich glaube ich jetzt schon mal so festhalten. Das war natürlich so das erste Co-Creation-Thema, was bei uns so aufkam. Wir hatten schon lange, lange vorher auch mit Farina geredet. Das war ja die, die ist ja auch die Co-Creation mit Omochi, die ja fantastisch ablief und für unsere Marke einfach in jeder Beziehung gewinnbar. Aber das hat sich so ein bisschen gezogen und dann kam Knossi zuerst. Ja, wie kam das eigentlich? Um ehrlich zu sein, wir haben nach was gesucht, was so ein bisschen anders ist. Wir haben uns über viele Dinge Gedanken gemacht, von bis über Rapper. Aber wir wollten jetzt auch nicht so ein Capital Bra haben, sondern wir wollten was haben, was so richtig auf die Fresse ist. Und da hat man dann unter anderem auch über so Geschichten wie Bones von 187 und so nachgedacht. Ja, hat dann nicht sein sollen alles. Und dann sind wir so ein bisschen mehr so weggekommen von diesem Rap-Thema hin zu Twitch. Ja, und da gibt's halt, oder gab's halt damals so zwei große, die eigentlich in Frage kamen. Und es war einmal Montana Black, wo wir dann ja eigentlich aber auch schon wieder bei so einem Bones sind. Oder halt eben die
werden ja beieinander.
Oder die etwas jugendfreiere Version. Und irgendwie hat das ganz gut in unseren Augen als Fit gepasst, auch zu Cookie Bros. Und irgendwie Knossi trägt immer die goldene Krone und wir haben ja diesen goldenen Becher und das konnte man gut spielen. Also es hat irgendwie alles einfach gepasst. Und Knossi hatte auch zum damaligen Zeitpunkt auch schon dieses Alge gemacht und auch so Süßkram. Und ja, gut, passt eigentlich gut bei ihm rein. Der sieht jetzt auch nicht so aus wie so ein Fitness-Influencer, dass wir uns da Sorgen machen müssen, dass die Leute da vielleicht nachfragen, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Und Management ultra professionell, kann ich nur an der Stelle nochmal Shoutout geben zum David. Hab ja auch schon mit vielen Kontakt gehabt, aber weiß nicht, ob du ihn kennst, den David.
Nee, leider nicht.
Ja, super Typ. Immer fair, immer korrekt, immer schnelle Antworten, da musst nicht lange drauf warten, immer an der Lösung interessiert. Also deswegen auch hier nochmal wirklich congrats Knossi zu so einem guten Management und andersrum auch.
Der beste Creator bringt nichts ohne das passende Management, ne?
Ja, halt, also das hat wirklich, die beiden haben sich gesucht und gefunden. Ich hoffe, dass die noch lange so zusammenbleiben, weil es einfach vernünftig ablief. Und ich habe da ja auch schon mittlerweile, wie gesagt, so viele Leute kennengelernt und es sind auch ein paar dabei, um jetzt Namen zu nennen. Also das ist schon schwierig. Dementsprechend, ja, Jens auch, also Knossi, Jens, einfach super Typ, total korrekt, kam bei uns ins Büro rein damals, überhaupt gar keine Superstar-Allüren, obwohl er sich damals schon was einbilden konnte, war das kurz vor seinem Ausflug ins Showgeschäft mit Stefan Raab, wo er die Show übernehmen sollte, hatten dann auch gleich viel zu verkünden, ja, wir haben dann auch zusammen eine geraucht, weil Jens raucht auf jeden Fall gerne. Ja, das kann ich, so viel kann ich verraten. Er war auch ganz unruhig. Wusste gar nicht, wo das nächste Fenster war, aber als er seine Kippe dann hatte, ging es auch weiter. Fand alles geil, total unkompliziert. Aber wir haben auch die ganze Zeit Späßchen gemacht mit ihm und meinten so, komm, wir machen einen richtig geilen Spot, du springst aus dem Flugzeug und er ist, ja, wie er halt so ist, ne, und dann, aus dem Flugzeug und
wir können ihn nicht sagen, Bild vor Augen.
Also, war sich dafür nicht zu schade, wirklich. Ich hätte auch alles mitgemacht. Und dann ging es darum, dass wir dann ja dann den Dreh gemacht haben mit ihm auch, hat er auch nicht rumgezickt. Die haben da, glaube ich, 20 Stunden gedreht am Stück bei Eiseskälte. Boah. Die Filmdudes auch einen grandiosen Job gemacht. Ich glaube, das war einer der ersten großen Jobs der Filmdudes. Ich habe den Jungs das anvertraut und sie haben mich nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Was die da rausgeholt haben, auch für das Budget, was sie da hatten, war einfach heftig. Das alles war Bombe. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Punkt, warum ich sage, es war vielleicht für uns noch ein bisschen zu früh. Wir waren damals gar nicht in der Lage, mit diesen Sachen, die wir dann alle hatten, eine richtig geile Kampagnen-Launch irgendwie durchzuziehen. Das ganz große, das 360-Grad-Paket, ja, dass man das auch vermarktet, PR-seitig, aber eben auch nochmal vernünftig die Videos überall dann mit Adspend versehen und überall postet und. So, wir dachten halt, naja gut, die Reichweite von Knossi, die reicht halt auch, aber so ist es nun mal heutzutage auch nicht. Also wie wir uns die For You-Patch teilen, so teilt sich die Knossi auch mit vielen anderen. Und deswegen war es dann am Ende dann doch, was das anging, was die Zahlen anging, einfach eine kleine Enttäuschung für uns, weil wir da einfach noch zu früh waren. Heutzutage wird das ganz anders ablaufen. Aber wir haben natürlich auch viel gelernt und wir waren damals auch wirklich nur 7 Leute, Anfang 2020. Yeah. Und es gab kaum Leute, die irgendwie überhaupt Ahnung hatten von dem, was sie gemacht haben.
Das darf man nicht vergessen. Wie du so schön sagst, also nicht nur bei euch, ich glaube, bei vielen anderen ist das inzwischen auch ganz anders gelernt, wie man mit solchen Persönlichkeiten, ich sag mal, dann auch in die Öffentlichkeit mit einer Markenkommunikation reingeht, wie du die Channels bespielst, wie du das Ganze, wie du schon sagst, PR-seitig verlängerst an den Point of Sale und so weiter und so fort. Ne, die ganze Klaviatur dahinter muss dann ja nachproduziert werden und auch dann natürlich auch gespielt werden. Sonst bringt das alles nichts. Okay. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen und kann ich an der Stelle auch noch zurückgeben für 7 Personen. Kann ich mir nicht vorstellen, wie viele Nachtschichten dahinter gesteckt haben, um das überhaupt bis dahin möglich zu machen. Ja. Weil das ist, ich weiß nicht, wie lange so ein Produktionszeitraum, ich sag mal, mit Vorababsprachen, Verträgen, Briefings, ach nee, machen wir doch anders, ach nee, machen wir hier.
Das ging über 4 Monate. Das ging über 4 Monate. Da haben wir vorher schon gesprochen, ne? Also 4 Monate, wo es wirklich so in die enge Abstimmung ging. Für alles. Setup, irgendwelche Pferde, die wir gemietet haben. Ich weiß nicht, ob du den Spot noch vor Augen hast. Wir haben damit so Ritter. Ja.
Und dann, dem Ritter-Spot.
Ja, krass, einfach alles. Ja, wir haben sogar so ein Schwert produzieren lassen, extra dafür, das Excalibro-Schwert. Also war alles Kostüm, Models und dann springen hier Leute ab und dann war die Corona-Phase ja auch noch und ich hatte am selben Tag meine erste Impfung, dachte so, passiert schon nichts, bin dahin bis in der Nacht und bin dann fast umgekippt, weil ich auf einmal so Schüttelfrost bekommen habe und so. Einfach krass, aber es war so geil einfach und es hat so einen Spaß gemacht, diesen Dreh damit zu machen.
Man geht schlauer aus der Nummer am Ende des Tages raus. Man muss ja mal das Positive sehen. Ne? Und es mit Sicherheit wird es ja irgendeinen Impact auch gehabt haben. Aber jetzt marketing-wise, technisch gesprochen, ne? Digital, Social, Content Creator haben wir drüber gesprochen. So, was fehlt irgendwie doch im Media-Mix? Was macht ihr noch? Außenwerbung habe ich schon von euch gesehen. Ja, genau. Seit wann und mit welcher Intensität? Und dann würde mich mal so ein bisschen auch interessieren, wenn du drüber sprechen magst, wenn du so den gesamten Media-Mix nimmst, prozentual, was, wie würdest du die Budgets bei euch auf welchen Channel verteilen?
Ja, also wir hatten das erste Mal Erfahrung gemacht 2021 mit Digital Out of Home und da vielleicht auch nochmal ein kurzer Shoutout an die Firma Hi, HYGH, die kennst du vielleicht.
Ihn, Grüße.
Die sind cool drauf. Wir haben den Gründer kennengelernt, weil er auch aus Köln, beziehungsweise beide Gründer, einmal Antonius und Fritz. Und die kommen beide aus Köln, Kölner Jungs, wohnen mittlerweile in Berlin. Ja, also wie das halt so ist, wenn man aus einer Stadt kommt und Köln ist ja auch ein Dorf, dann hat man direkt so eine Konecki. Dann haben die uns ein super Angebot gemacht. Da haben wir es einfach mal ausprobiert. Was war unsere Intention dahinter? De facto sind wir nicht in diesen Kiosken, wo die in der Mehrzahl stattfinden. Also das war jetzt nicht so, dass wir jetzt wie Cola oder wie Mars jetzt da direkt einen Sales Uplift vom Sales gespürt hätten. Für uns war das eher so, ey, lass da mal richtig coole Sachen machen, die auch irgendwie so, ja, so ein bisschen vielleicht Presse und so mit anziehen, dass die darüber schreiben. Also so der Transfer eigentlich zurück in die Online-Welt, beziehungsweise in die Print-Welt. Und da haben wir dann einmal das mit Farina gemacht, was natürlich ultra gut ankam bei allen, weil die Katze posten wurde, wird sie kennt jeder mittlerweile, mit Knossi das haben wir gepostet. Und dann haben wir noch eine Kampagne gemacht, weil wir unseren Riegel ja rausgebracht haben. Und da haben wir die ganzen Riegelhersteller verarscht. Und da haben wir dann eben in dem Design, in der CI von allen Riegelherstellern, die es so gibt, generell Kinderschokolade, Duplo und was es da alles gibt, immer Snickers, Milky Way. Da haben wir immer genau in der CI und im Design unseren Riegel und dann so einen Spruch dazu gemacht. Ne? Also zum Beispiel Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und dann noch länger, dann nimmst du besser einen Cookie-Bio-Riegel da. So.
Okay.
Ja, in diesem,
wie war so die Reaktion? Gab es überhaupt eine Reaktion? Ich kann mich an unser erstes Gespräch vor 2 Jahren erinnern, dass du dich ja auch im ersten Moment nicht zwingend erstmal beliebt gemacht hast bei den Store-Managern, bei den Edekas und Rewes dieser Welt. Aber jetzt seid ihr, glaube ich, schon miteinander ganz gut und man versteht sich. Wie war da so das Feedback? Gab's da eins?
Ja, unser Ziel war natürlich die Abmahnung irgendwo.
Stress.
Weil wenn das passiert, dann kannst du das Ganze natürlich noch mehr medial aufbrausen. Dann kannst du in die Presse gehen und sagst, hey, hier Ferrero oder wer auch immer hat uns abgemahnt.
Das coolste Ziel, was ich jemals gehört habe.
Wir haben das doch auch vorher auch alles abgesprochen. Ja. Mit dem anderen. Also wir wussten, worauf wir uns einlassen. Das werden dann im Zweifel etwas runternehmen müssen. Das geht natürlich bei Digital Out of Home mit einem Knopfdruck.
Ja.
Was ganz witzig war, wir hatten ja 5 große Player dann da, die wir angegriffen haben. Ja. Und wir waren auch, ich glaube, 500 Screens oder sowas. Also Deutschland verteilt. Ja. Wir haben keine Abmahnung bekommen. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass 2 von den 5, die vorher noch nie bei High eingebucht haben, 2 Wochen später eingebucht haben.
Das ist fest. Und da hast du immer partizipiert.
Das kann natürlich kein Zufall sein, ne? Und das fand ich schon ein bisschen geil auch. Wir haben jetzt da keine Provision von Fritz bekommen, aber auf jeden Fall ordentlich Respekt. Und es war schon cool, das so zu sehen, dass sie uns auf dem Schirm haben. Es hat die ein oder andere Zeitung über uns geschrieben, hat das gut, dann im Prinzip dann schön und gut darüber berichtet. Also haben wir unser Ziel irgendwo erreicht, was das anging. Und das kann man ja auch weiterspielen. Das sind ja für uns alles Tests, die dann in Zukunft, wenn es dann mal was richtig Großes geben soll, einfach für uns so eine Art Anleitung sind, wie man es dann auch richtig macht, wenn es um die Wurst geht, ne?
Ja, total spannend. Ich meine, ihr seid eine frische, junge Brand, ne? Ihr fühlt euch selber jung an und genauso geht ihr auch junge, neue, andere Wege als vielleicht die etablierten. Ja. Und ihr seid auch mutig, ne? Ihr scheut auch nicht den Konflikt in der Situation oder mit dem, was ihr tut und wie ihr das Ganze darstellt. Und das zeigt da eben im Prinzip auch, dass ihr die Zielgruppe da eben halt richtig adressieren wollt und auch davor vor allem vor Polarisierung nicht zurückschreckt. Ist ja auch nicht jede Brand, Teil jeder Brandstrategie, aber finde ich total interessant so zu hören, auch mit all den Erfahrungen und Learnings, die daraus generiert werden und auch, selbst wenn es in Anführungszeichen nur die Buchen war und nicht die Abmahnung, ist das ja auch eine Form der Reaktion. Ne?
Total, das hat uns auch gereicht. Also am Ende waren wir natürlich froh, dass wir jetzt nicht nochmal 30.000, 40.000 Euro zahlen mussten. Mein Gott, das war alles gut so. Der Test, den haben wir erfolgreich bestanden. Es hat funktioniert irgendwo, das, was wir damit erreichen wollten. Wir haben gesehen, okay, das ist spannend. So kann man auch den Weg gehen. Man muss nicht immer über irgendwelche Sexualisierungen und so weiter in der Out-of-Home gehen, weil das passiert ja eigentlich in 90% der Fälle. Irgendwas geht immer über Sexualisierung. Hat man jetzt erst letztens gesehen bei dieser Firma Mutatos, die da sich ja selber mit ins Bein geschossen haben. Ganz oft macht das ja auch True Foods nach wie vor oder irgendwelche anderen, fast schon diskriminierenden Themen, die wahrscheinlich in der Grunddenke gar nicht so sein sollen, die dann aber immer wieder bei den meisten so ankommen. Weil eigentlich feiere ich die ja auch extrem, muss ich sagen. Nur wir wollen es ein bisschen anders machen. Wir wollen polarisieren, aber nicht immer so auf Teufel komm raus mit den klassischen Werkzeugen.
Ja.
Sondern mit neuen Wegen. Und manchmal klappt das oder manchmal gelingt uns das und manchmal auch nicht, sage ich dir auch ganz ehrlich. Wir haben so viele Ideen in der Hinterhand, die wir einfach noch nie ausprobiert haben, weil es noch nicht der richtige Moment dafür war. Und mal gucken, wann die Zeit dafür reif ist.
Die Wahrscheinlichkeit wächst ja quasi mit jedem Tag, mit dem ihr am Markt seid, durch mehr werdende Produkte, über die wir gleich nochmal kurz sprechen müssen und natürlich auch weitere Business-Themen. Ich will nochmal auf den Media-Mix zurückkommen. Wenn du magst, gib uns doch mal so eine Gewichtung in Prozent, welcher Media-Channel sozusagen bei euch wie viel Aufmerksamkeit genießt.
Ja, also grundsätzlich erstmal generell digitale Marketing-Themen für uns ganz weit vorne. Der Rest ist eigentlich so die Kirsche auf der Torte. Wenn da mal was übrig ist, kann man da auch mal was machen. A, wir haben einfach extrem starke Reichweiten, die wir uns selber aufgebaut haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich niemanden anderen, auch kein Netzspender, allein mit unserer organischen Reichweite auf unseren Channels können wir gut und gerne die nächsten Jahre überleben, aber wir wollen ja schneller vorankommen. Übrigens haben wir da irgendwie über alle Channel weg, über beide Marken mehr als 1 Million Follower. Damit kann man schon mal was anfangen, auch wenn man die mal untereinander sich rüberschiebt. Das machen wir aktuell noch gar nicht. Also, dass wir da mal sagen, hier, schau dort an die eine Brand oder an die andere, um da eben die Follower rüberzuschieben. Was machen wir am meisten? Ja, das sind die Socials, ganz klar. Und da sind es vor allen Dingen TikTok mit beiden Brands, Instagram. Und das machen ja mittlerweile auch schon viele. Wir sind da auch schon seit 1,5 Jahren dran. YouTube Shorts vor allen Dingen. Sind wir auch echt gut gewachsen. Haben wir teilweise auch, was heißt teilweise, haben wir eigentlich in der Regel viel bessere Zahlen mittlerweile als auf TikTok. Also fast jedes dritte Video von uns hat 500.000 Views.
Okay, krass, dass es so stark ist.
Ja, ja, das ist echt gut. Die Follower bleiben da so ein bisschen aus. Das ist dann nicht so wie auf TikTok. Ich glaube, bis du da mal ein Follow gibst, das ist nochmal eine andere Nummer als auf TikTok. Da folgt dir im Prinzip, dass ich da einen guten Spot folgst du direkt mal und dann weiß auch gar nicht mehr, wer das ist. Ist aber nicht schlimm, weil mir geht's um die Views. Ich brauche keine Follower an sich. Wenn ich so starke Views immer wieder habe, dann denke ich von Video zu Video. Wo wir auch extrem stark sind, das weiß auch kaum einer, weil kaum einer in der Bubble ist, Snapchat. Wir sind brutal stark auf Snapchat, genau. Mit beiden Brands auch teilweise pro Woche so 3 Millionen organische Views, ne?
Boah, krass. Also auch gleiche Content-Strategie oder produziert ihr dafür separat?
Teils mittlerweile. Am Anfang haben wir es nur recycelt, um einfach mal das Potenzial auszuprobieren und zu sehen, lohnt sich das überhaupt? Mittlerweile ändern wir gewisse Content-Pieces im Schnitt oder auch in der Voice-Over-Thematik als auch Musik. Mancher passt einfach besser. Manche Videos posten wir auch gar nicht mehr, weil die dann nicht so richtig gut passen. Nur ein Beispiel, TikTok zum Beispiel auf Omochi-Seiten spielen wir immer noch sehr jugendlich, wohingegen wir das Instagram Publikum eher mit etwas erwachseneren Themen eigentlich belustigen. Und da gibt es ganz viele Pieces, die wir auf TikTok posten auf dem Kanal, aber eben nicht auf Instagram auf demselben Kanal.
Okay.
Und da passen wir einfach so ein bisschen aus, dann gibt es dafür eben extra Content-Produktionen, die dann eher so in die erwachsene Richtung gehen.
Ja.
Sowas beachtet. Plus halt eben, Musik ist ja auch so ein Thema. Du hast die Musik auf der einen Plattform freigeschaltet, auf der anderen geht es nicht, dann musst du es wieder anders schneiden und wir schneiden ja auch die Musik im Prinzip dann auch auf die einzelnen Shots und so weiter runter, dass das Stück Takt passt. Da, was das angeht, sind wir sehr gut aufgestellt. Das machen die Mädels alles mega.
Also kann man, ich gebe jetzt einfach eine Zahl ab, 75% schon sagen, die eigenen Owned und Earned Media Channels sozusagen, darin fließt sozusagen das Gros und der Rest ist so ein bisschen auch noch Spielwiese ausprobieren.
Ja.
Mal einen anderen Channel mit reinnehmen.
75-80% würde ich behaupten. Der Rest ist Spielwiese ausprobieren von bis. Sei es jetzt Twitch mal, wo wir uns noch nicht gut mit auskennen. Sei es jetzt E-Sports, was wir jetzt angefangen haben. Kann ich kurz auch noch was zu sagen. Oder auch andere Dinge, wie zum Beispiel Roblox, falls ihr das was sagt.
Klar.
Ja, wir sind ja schon Ewigkeiten an Roblox dran. Also eigentlich schon mit TikTok ein halbes Jahr später waren wir schon in dieser Roblox-Thematik dran, weil wir einfach gesehen haben, dass das bei unserer Zielgruppe ultra ankommt. Es gab aber keinen Deppen, der uns das umsetzen konnte, weil es einfach so ein frisches Thema war. Und wir selber natürlich auch nicht. Dafür waren wir zu blöd. Haben die ganze Zeit gesucht. Und jetzt haben wir bald endlich unsere eigene Roblox-Welt.
Nice. Und das dann aus dem Ding gebaut.
Ja.
Also cool.
Wir haben dann verschiedene Minigames in dieser Roblox-Welt und das passt einfach perfekt zur Zielgruppe. Twitch genauso. Wir haben jetzt mit Ryzen haben wir eigene Teams. Wir haben 5 eigene Teams, die wir im E-Sports mittlerweile sponsoren. Von Valorant bis hin von anderen Spielen, die man da so spielt. Ich selber bin da kein Experte, muss ich sagen. Ich habe damit nichts auch gut, aber wir haben da jemanden bei uns, der kennt sich ja sehr gut mit aus. Wir haben Eli gesponsort letztes Jahr 5-mal.
Nice.
Also es sind alles so Themen, wo ja, da fangen wir so ein bisschen an mit, wir sind mit einigen TwitcherInnen unterwegs. Von Jen Yan über Honeypoo und wie sie alle heißen, haben wir Kontakt mit. Die haben schon Sachen von uns bekommen. Da sind wir so seit einem halben Jahr dran und haben eine erste Erfolge. Und was auch ein großes Thema bei uns neben diesen Sachen ist, ist die Spielwiese Events. Du findest uns auf jedem großen Event oder auf jedem großen Influencer-Geburtstag. Da kommen wir mit unserer Omochi-Theke meistens um die Ecke, weil es einfach mega ist. Und da machen die Mädels aus der Brand einfach einen hervorragenden Auftritt. Das ist echt krass.
Ja, sehr schön, sehr schön. Finde ich super, wenn ihr euch da auch so wenn ihr da weiter aufstellt und ich sage auch mit den anderen Themen auseinandersetzt. Ich kann mich entsinnen, dass das damals so auf deiner Roadmap war, aber da gab es noch keine Cases. Jetzt hat man schon was Handfestes. Also ich werde es auch nochmal auschecken. Mehr selber mit der Company Investor von einem E-Sports-Team. Also voll drin in dieser Bubble.
Cool.
Und kann das nachempfinden. Das hat natürlich auch eine gewisse Hürde. Ne? Du brauchst da jemanden, der da native drin ist, der die Teams da auch scannt und die auch da wieder die Content Pieces arrangiert und Co. Aber schön zu sehen, dass ihr das eben mal auch mit reinnimmt in den Media Mix. Ja.
Ja.
Ihr habt ja, ich habe nochmal so das Thema des Investments nochmal für mich mit auf die Agenda gepackt. Ich glaube, 10% hat Katja bei euch erworben, ist das richtig?
Ja, es sind mittlerweile ein bisschen mehr.
Okay, also egal, es gibt eine Summe, die sie von euch erworben haben oder investiert haben. Für mich interessant eigentlich mal so zu hören, was hat sich für euch oder wie hat sich das sozusagen verändert durch die Zusammenarbeit mit einem Katjes? Stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt mit einem Einkaufsleiter von einer Supermarktkette spreche, dass auf einmal einfacher ist, da einen Zugang zu bekommen, oder sagt derjenige, nee, es interessiert mich nicht, ob ihr eine Katjes Company seid, oder gibt es vielleicht auch andere Dinge oder andere Türen, die sich dadurch womöglich einfacher öffnen lassen? Weil das ist ja jetzt ganz neben den monetären Themen wahrscheinlich im Zweifelsfall ja auch nochmal so diese Marktthematik oder Marktmacht, die man dadurch vielleicht auch über das Netzwerk irgendwann mit reinbekommt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde, aber das wäre mal so ein Punkt, der mich sehr interessieren würde und sicherlich auch viele Zuhörer.
Ja, finde ich total spannend, die Frage. Ich glaube, das denken so die meisten. Dass du dann eigentlich die ganze Zeit so eine dauerhafte Vitamin-B-Injektion abreißt, bekommst, die dir dann überall im Prinzip wie goldenen Schlüssel die Türen öffnet. De facto ist es halt eben leider nicht so. Ja. Warum leider? Auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch besser so. Also, wo fange ich an, wo höre ich auf? Katjes ist zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit eingestiegen, tatsächlich schon 2018. Ganz zu Anfang. Da waren wir gerade mal in 50 Stores in Deutschland verfügbar. Und dann kamen die durch Zufall auf uns und das war so eine Bauchentscheidung aus deren Seite heraus, weil eigentlich sind die ja auch mit ihren Produkten auf einer anderen Welle am Schwimmen. Also mehr so Sustainability und so nachhaltig und auch schon Zucker reduziert mittlerweile und dies und das bei vielen Produkten. Gerade in die rein investieren mit der Katjes Green Food, also deren Tochtergesellschaft. Nee. Die sind da so ein bisschen so der Außenseiter. Aber der coole Außenseiter, ne, mit dem trotzdem alle spielen wollen, aber trotzdem der Außenseiter.
Von außen betrachtet vielleicht. aber wir sprechen auch über Süßwaren. Also ja, jetzt genau. Ja eigentlich auch, wenn du es wieder siehst, ist schon der gemeinsame Nenner, ne?
Das auf jeden Fall. Und das war auch die Frage, die ich mal dem Geschäftsführer irgendwann mal gestellt habe. Warum eigentlich wir? Und dann, das ist doch ganz klar. Ihr seid Veggie und ihr seid Süßwaren. So, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, reicht mir als Antwort. Vegan sind wir nicht, aber eben Veggie steht ja auch für vegetarisch und was sind wir? Ja. Deswegen, die Antwort hat mir dann damals auch gereicht und es macht auch Sinn. Das war ein kleinerer Betrag, den sie damals bezahlt haben. Also heute wäre das eine ganz andere Nummer natürlich, gemessen an der Unternehmensbewertung. Wir brauchen aber auch nicht viel.
Mal, ja, oder?
Wie bitte?
Ihr habt euch vervielfacht in der Zwischenzeit, nehme ich jetzt mal stark an, oder?
Ja, genau. Ich weiß nicht, wann wir müssen, ich glaube, zu damals, als wir gesprochen haben, verzehnfacht.
Zehnfach. Und damals war der Umsatz auch schon achtstellig?
Naja, damals war es siebenstellig, genau.
Okay.
Ja. Wir haben dann, wie gesagt, diese kleine Zahlung dann entgegengenommen, weil wir einfach Geld brauchten. Zum damaligen Zeitpunkt hast du nichts von der Bank bekommen, mal eben so. Vor allen Dingen nicht mit so einer Idee, die wir hatten. Die haben an uns geglaubt, die haben uns das Geld gegeben. Und das haben wir dann benutzt, um eben das erste Wachstum sozusagen zu bewältigen. Aber seit dem Zeitpunkt sind wir gebootstrapped. Seitdem haben wir keine Finanzierungsrunde mehr gemacht oder so. Haben das alles aus eigener Tasche bezahlt. Also nicht so den Klassiker an Startups, ne? Jetzt hier die nächste Finanzierungsrunde oder schaffen, sind immer platt. Mhm. Dann müssen wir 50 Mitarbeiter entlassen und so Späße. Nee, weil aber auch unser Ziel ein ganz anderes ist. Unser Ziel ist jetzt nicht der klassische Exit, wie man das immer von allen Unternehmen hört. Stichwort Y-Food und wie sie was man da so liest. Ist ja klar, worauf das hinausläuft. Okay. Ich sag dir ganz ehrlich, natürlich wenn irgendwann jemand da mit einem Geldkoffer steht und das ist eine immense Summe, dann wird niemand Nein sagen. Das ist ja logisch, aber unser Plan ist halt eben nicht genau der, der darauf angelegt ist, dass wir diesen Koffer unter einem Regenbogen von einem Kobold geschenkt bekommen. Sondern unser Plan ist halt eben einfach eine vernünftige Company aufzubauen mit Leuten, die sich darauf wohlfühlen, die nächsten 10 Jahre am liebsten dabei möchten. Und deswegen brauchen wir auch nicht diese klassischen Finanzierungsrunden.
Man wird ja dann doch nachhaltig auf eine andere Art und Weise. Irgendwie als das Wort, was man jetzt meint.
Vielleicht zumindest, was die Mitarbeiterpflege angeht.
Ja,
oder?
Genau.
Das ist unser Ziel.
Ja, aber klares Statement, finde ich cool. Und spannend auch, was du da so berichtest, über den Einfluss oder vielleicht auch nicht den Einfluss, den man darüber jemand bekommt, über so ein Investment.
Die meisten wissen das gar nicht. Also die meisten wissen das gar nicht. Auch wenn du da zu einem Gespräch zum Einkäufer gehst, da hat keiner eine Ahnung, dass wir irgendwas mit Katis am Hut haben. Wir spielen das auch nicht aus. Wo Katis uns natürlich hier und da mal geholfen hat, war, pass mal auf, hast du den Kontakt mal von dem? Was habt ihr da für eine Idee? Wie würdet ihr das angehen? Klar, da haben die immer ein offenes Ohr für uns.
Edition, Distribution.
Alles Mögliche, genau. Aber das ist nicht so, dass sie die Arbeit für uns erledigen. Das wollen und können die, glaube ich, auch gar nicht. Und man muss auch sagen, ich glaube, das befruchtet sich ganz gut gegenseitig. Als wir damals dann eben mit TikTok so am Hypen waren, da haben sie sich auch einige Tipps von uns abgehört. Also es ist nicht nur so, dass die jetzt uns immer mit Tat und Rat zur Seite stehen, sondern wir haben es genauso getan und haben denen dann geholfen. Und ich weiß mittlerweile, dass die ihr gesamtes Budget von einer Marke, die sie auch bedienen, vom Fernsehen rumgeswitcht haben oder rübergeswitcht haben auf TikTok und das fantastisch läuft und die damit einen guten Zuwachs letztes Jahr gemacht haben.
Ja. Also ja, hatte ich auch mitbekommen auf einer Marketingkonferenz, haben sie darüber gesprochen.
Okay, ja.
Habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht reiner Zufall sein kann. Ja. Aber cool zu hören. Also es ist ja auch irgendwie immer ein Miteinander und ein permanentes Sparring und Austausch. Und schön zu hören, wenn da irgendwann auch andere Erfolgsgeschichten daraus entstehen, auch für die anderen Marken des Investors. Du hast tolle Ausblicke jetzt uns auch gegeben, in puncto Vision, in puncto Agenda, in puncto auch Mindset, auch was bei euch auch das Warum ausmacht, nicht nur das Was oder das Wie. Finde ich großartig. Jetzt lustigerweise, heute hast du es, ich glaube, zum zweiten Mal gepusht bei LinkedIn. Für mich war es das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe. Also kleines Announcement. Perfektes Timing, also für unseren Podcast. Eins der 10 Produkte hast du heute rausgehauen. Nur für mich, vermute ich. Es geht um Churros. Ja, ich habe es schwer abgefeiert, weil ich mir im Nachgang dachte, ja, logisch, also wenn ihr das nicht macht, das Produkt, da macht es ja wohl niemand. Aber vielleicht magst du noch mal kurz was zu dem Hergang dieses Produktes erzählen. Ich habe nämlich auch gelesen, da gibt es ja 1-2 Gimmicks noch dabei.
Ja, absolut. Also, wenn die Churros nicht kennen, Churros ist ein spanisches oder ein iberisches Fettgebäck. Das wird in der Regel einfach so ein Spritzgebäck, der kommt dann direkt in die Fritteuse und dadurch entweder wie so eine Art Loop oder wie eine Stange kommt er dann da frisch frittiert raus, dann gibt's Zimt, Zucker oben drüber, kriegt ihr vielleicht alle aus dem Jahrmarkt oder vom Phantasialand, whatever, und dann mit Nutella und dann kannst du die Dinger naschen. Sind im Freizeitpark schweineteuer und machen mega satt, sind natürlich auch ultra fettig und auch hier wieder an der Stelle natürlich ungesund, wie alles, was du zu viel machst. Du kannst auch zu viel Wasser trinken und trotzdem sterben. Aber dementsprechend einfach nicht vielleicht jeden Tag essen, dann darf man es auch mal gönnen. Warum haben wir das gemacht? Ganz klar, Cookie Bros ist eine Marke, die ist unfassbar spielbar. Wir haben eine riesen Zielgruppe und die Leute interessieren sich für Süßkram. Und wir wollen nicht mehr nur Keksack zum Naschen sein, sondern eine Food-Porn-Brand. Und wir haben lange überlegt, was sind die nächsten Steps? Und wir wollen da so ein Stück weit wegkommen vom Keksack. Wir haben ja schon vor 1,5 Jahren unseren Riegel rausgebracht. Das war allerdings auch ein Keksack-Riegel. Läuft mittlerweile auch sehr erfolgreich. Ist jetzt bei Rossmann gerade gelistet, bei Rewe an der Kasse gelistet und bald auch bei Netto gelistet. Also schon sehr geil für ein Riegelprodukt. Ne? Gerade in dieser, also gerade an der Kasse ist ja unfassbare Konkurrenz. Da konkurrierst du ja mit Maria Kron und Mars. Da musst du erstmal dran vorbeikommen, ne?
Musst du erstmal wieder ein paar Plakate machen.
Genau, genau. Dementsprechend, also das hat schon gut geklappt, die Einführung auch. Und jetzt haben wir lange überlegt und wir haben ja, wie gesagt, noch ein paar Produkte in der Pipe. Jetzt sind da komme ich leider drauf zu, jetzt kann man dann auf die Churros, wir haben das gesehen, wir fanden das geil, es hat auch irgendwo noch im weitesten Sinne eben was mit Keksteig zu tun, weil es halt auch ein Teig ist, in einer anderen Form irgendwo. Und wir fanden das Produkt einfach so geil. Aber es wäre natürlich jetzt nichts aus dem Hause SD, wenn es dann nicht noch ein Gimmick dazu gäbe. Was nervt dich bei einem Choro, wenn der TK-Produkt ist? Du holst den raus, musst warten, dann musst du den noch 20 Minuten mit Backofen tun oder du musst den vielleicht noch frittieren. Der hat doch kein Schwein Bock drauf. Dann stinkt das. Keiner hat vielleicht eine Fritteuse zu Hause. Aber was hat jeder zu Hause? Ein Toaster. Also ein Toaster wird ja wohl jeder zu Hause haben und der keinen hat, der hat immer noch einen Backofen. Also haben wir überlegt, wie können wir einen geilen Choro machen, den du aus der Tiefkultur rausholst, aber innerhalb von 3 Minuten essen kannst, wie ein Brot, was du dir schmierst. Also einfach ein kurzer Aufwand, aber eine geile Schlemmerei. Und also haben wir den ersten Choro erfunden, der sich innerhalb von 3 Minuten toasten lässt und immer noch geil genug schmeckt. Wirklich wie vom Jahrmarkt und außen knusprig, innen weich.
Für eine Idee. Auch gut hergeleitet. Finde ich total.
Und dann alles auch zu einem vernünftigen Preis. Da, wir haben uns den Gag erlaubt. Wir haben draufgeschrieben, mindestens 6 drin. Wir sind fast immer 8. Das gibt so ein bisschen diesen Oho-Effekt. Oh, krass, guck mal, die gönnen ja richtig.
Ja, und nice. Wir
haben natürlich auch irgendwo was bei gedacht. Aber ja, will ich jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, sonst macht das bald jeder. Auf jeden Fall sind da fast immer 8 Stück drin. Also freuen sich die Leute dann auch immer noch. Das dann für 3,79, wo du für 6 Stück draußen schon 6-7 Euro bezahlst. Da kann keiner meckern. 240 Gramm. Schmeckt einfach geil. Schick mir gleich nochmal deine Adresse, dann mache ich dir ein geiles Paket für dich fertig.
Gerne ans Office, da freuen sich alle und ich werde berichten von den Testings hier. Nervennahrung ist immer sehr beliebt, finde ich super. Dankeschön dafür.
Gerne.
Ich finde es großartig auch, ich sag mal, die Strategie umzudrehen. Ne? Viele andere schreiben irgendwie eine Grammzahl drauf und da gab es ja letztens auch noch Vorfälle in der Lebensmittelbranche und dann stimmt die Grammzahl nicht, aber nicht im positiven, sondern im negativen Sinne. Und man ist enttäuscht nachher, wenn man dann irgendwie als Konsument über den Tisch gezogen wurde. Finde ich großartig, dass ja ein anderen Weg einschlagt und ganz bewusst anders auch überraschen wollt. Sicherlich auch Teil einer Strategie, das hast du schon durchblicken lassen, aber ich verschone dich an der Stelle, um da tiefer drauf einzugehen. Ich würde mich aber freuen, vielleicht in 2 Jahren spätestens wieder, wenn ich dich dann fragen darf, wie es mit den Choros weitergegangen ist und welche Produkte in der Zwischenzeit dann auch mit auf den Markt gekommen sind. Für den Moment kann ich erstmal nur sagen, es war ein wahnsinnig kurzweiliges und vor allen Dingen spannendes Gespräch mit dir mal wieder. Ich habe große Freude gehabt, dir dabei zuzuhören und dir die Fragen zu stellen, was ihr alles macht, weil ich finde es richtig cool, was ihr macht, vor allen Dingen auch, dass ihr es so anders macht, bewusst eigen, auch offen über alle Themen spricht, auch wenn es mal Learnings gibt dabei. Und da an der Stelle von meiner Seite aus erstmal ein riesen Dankeschön für deine Zeit, die du auch noch kurz vor deinem Urlaub nochmal genommen hast. Und ich kann an alle draußen nur sagen, watch this brand, watch this guy. Da passiert eine Menge und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden von euch noch regelmäßig hören und lesen. Insofern, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben bei euch.
Vielen Dank, Kido. Es war auch mir wieder eine Riesenfreude und soweit du mal wieder hier in der Ecke bist, sag Bescheid. Wir sind ja mittlerweile auch in einem anderen Büro wieder, dann bist du herzlich eingeladen. Also